ARD Sounds.
Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und Jeff, wir haben ja oft Folgen, wo viel auf dem Zettel ist, aber diese Folge habe ich das Gefühl, wo fangen wir an? Die WM ist gestartet in den USA, Kanada und Mexiko. Die New York Knicks holen die Meisterschaft. Trumps 80. Geburtstag, der MMA-Käfigkampf auf dem Südrasen des Weißen Hauses. Angeblich ein Deal zwischen den USA und dem Iran und dazwischen auch der größte Börsengang der Geschichte. So ungefähr haben wir, glaube ich, ja, schwirrt einem der Kopf. Ich würde sagen, tauchen wir einfach direkt ein und fangen mal an mit der Weltmeisterschaft, weil das eigentlich das große Thema jetzt auch der vergangenen Tage war. Die WM ist gestartet, der Ball rollt und wir hatten ja im Vorfeld auch in den vergangenen Folgen so viele Fragezeichen, wie das gehen würde. Aber jetzt ist auch doch eine Menge Euphorie erstmal dabei, zumal ja auch dieses Turnier für die drei Host Nations ziemlich gut gestartet ist. Die Mexikaner gleich zu Beginn 2-0 gegen Südafrika. Kanada holt sich einen Punkt, den ersten WM-Punkt der Geschichte gegen Bosnien-Herzegowina. Und die USA.
Sehr gut gedribbelt an zwei vorbei. Chance für McKennie in die Mitte. Tor! Für die USA!
Furios.
4-1 gegen Paraguay. Ja, also einen guten Start, eine gute Start für alle. Die Gastgeber, wie du sagtest, also. Und es sieht aus wie, also die Fans sind gekommen, die sind auf die Straße. Ich habe auch Bilder gesehen von, also die niederländischen Fans, alle in ihrer Orange und hüpfen in diese lustige Tanz, diese da, 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 da.
Den also, wir noch von der Europameisterschaft in Deutschland vor 2 Jahren kennen.
In Dallas, links, Texas. Genau, wir haben gesehen eine Gruppe schottische Fans in Kilts mit Bagpipes mit Dudelsacks unterwegs in Boston. Also ich weiß nicht, ob die sind Fans, die sind extra aus ihrer Heimat gekommen und nach die USA geflogen. Oder wir müssen erinnern, also die USA ist auch ein Einwanderungsland oder also immer noch. Und es gibt viele Amerikaner mit schottischen Wurzeln, mit niederländischen Wurzeln, mit deutschen Wurzeln eigentlich sehr viel. Und vielleicht haben alle ihre Dudelsäcke aus der Schrank geholt oder ihre Lederhosen, ne, so aus die Mottenbälle rausgezogen und angezogen. Also, aber wirklich, die Stadien sind voll und es läuft.
Ja, muss man sagen, naja, so ein bisschen ganz voll würde ich sagen, nicht ganz. Da sind schon ein paar leere Plätze hier und da auch schon zu sehen, aber doch größere, es sind ja auch riesige Stadien, muss man dazu auch sagen. Ja. Und auch das,
also gestern bei die Deutschlandspiel in Houston, das war was 75.000 Plätze oder so in dieses Stadion. Also wirklich. Das
sind schon gigantische Arenen, aber ja, Stichwort deutsches Spiel, 7-1, der Auftakt auch da gelungen.
Ja.
Und für dich jetzt als Neudeutsche,
ja, das stimmt.
Hast du gleich zwei Eisen im Feuer, wie war das?
Also meine Trikot, ich habe ein Trikot, ne? Also insofern, ich habe immer für Deutschland gejubelt, auch bevor ich eine deutsche Staatsbürger war, aber ich finde allgemein, ich bin ein großer Fan von der WM, auch wenn dieses Mal, es gibt viele Gründe, warum man vielleicht sich weghalten, und ich glaube, aber manche Fans bleiben fern, also wegen als Protest gegen die Politik von der USA oder von gegen FIFA für die Kosten von den Tickets und so. Aber ich bin also ein großer Fan einfach von der Sport, von Fußball. Ich habe auch gespielt als Kind, aber ich glaube auch so ein Turnier habe ich gemerkt, für das erste Mal in, es war glaube ich 98, als ich war ein Peace Corps Volunteer, das heißt, ich habe 2 Jahre lang in einem Dorf in Mauretanien gelebt, als eine es war eine sozialfreies 2 Jahre, nicht ein Jahr, 2 Jahre.
In Westafrika, ja.
Genau, ein Programm von John F. Kennedy, das er angefangen hat, wo junge Amerikaner sind rausgeschickt in verschiedene Länder in die Welt und machen Sozialprojekte. Und ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt, also 500 Leute, und wo es gab keine laufende Wasser oder Strom. Und bin einmal, also jeden Abend würde ich also ein bisschen joggen gehen, und ich kam zurück und ich habe gemerkt, so niemand war da zu Hause, wo normalerweise alle warten auf Abendessen. Und die Frau in unserer Familie, ich habe mit einer Familie gewohnt, hat einen von den Kindern geholt, hat gesagt so, bringen Sie, wo alle sind. Und das Kind hat meine Hand genommen und hat mich so eine andere Familie gebracht, wo es gab, also die ganze Dorf war saß da in diese Compound vor dieses Haus, vor eine kleine, klitzekleine Fernseher, also nicht die, wie die große wie heute, aber eine kleine Fernseher. Wie gesagt, es gab keinen Strom, insofern, das war gepowert, also von
angeschlossen,
eine Autobatterie und hat, deswegen können die diese Fernseher anmachen und man hat nicht so richtig gut gesehen, es war sehr krisselig, also wir sagen snowy, es sah aus wie ein Schneesturm oder man hat also die Form von Spieler gesehen und dann hat man auch zugehört und dann hört man auch in die Stimme immer, wenn irgendwas passiert, so es geht immer hoher und hoher und dann Tor und alle, also wir saßen da, es war wirklich wie eine Coca-Cola Werbespot oder sowas in diesem Dorf mitten in die Wüste in der Sahara und diese 200 Kinder sind auf die Füße gesprungen und haben gejubelt und gehüpft und es ist wirklich, es ist ein Sport, der alle spielen kann. Man braucht nur ein bisschen Platz, man findet irgendwie, findet einen Ball oder macht selber einen Ball aus irgendwas und es ist wirklich the world's Sport, finde ich.
Und trotzdem sind bei diesem Turnier nach wie vor Fragezeichen. Allein der somalische Schiedsrichter, immerhin Afrikas Schiri des Jahres im vergangenen Jahr, ist gehindert worden an der Einreise, obwohl er bei diesem Turnier für die FIFA-Spiele pfeifen sollte. Das ist natürlich bitter und da sieht man auch, dass die FIFA bei all den Bemühungen, die Gianni Infantino, der FIFA-Boss, gemacht hat, um Präsident Trump da Honig um den Bart zu schmieren, am Ende des Tages hat es dann, was das betrifft, dann auch nicht alles gebracht. Und das ist schon echt bitter, auch dann quasi wieder nach Hause geschickt zu werden, obwohl er ja mit dem gültigen Visum in Miami schon am Flughafen stand, dieser somalische Schiedsrichter. Also das sind so die Fragezeichen. Hinzu kommt jetzt der Iran, kommt kommende Nacht, spielt zum ersten Mal in Los Angeles in den USA, darf da aber nicht übernachten, muss wieder raus. Bin auch sehr gespannt, wie da die Diaspora, also die Exil-Iraner, die ja für einen Regime-Change auch sind, die ja quasi auch in diesem Team einen Vertreter des Regimes, des Mullah-Regimes auch sehen, wenn die da in das Stadion gehen werden und vielleicht auch die alte Schah-Flagge wehen lassen. Und dann vielleicht hieß es ja, dass dann die iranischen Spieler vom Feld gehen werden. Ja.
Es gibt, ne, also von die 2 Millionen Iraner, Amerikaner in die USA, also die Mehrheit leben da in Südkalifornien in der Nähe von Los Angeles. Und es gab Proteste am Wochenende, wo viele, na, einerseits, es ist immer noch ihr Land, aber andererseits, die sehen genau, wie du sagtest, dass der Mannschaft, die manche haben gesagt, die sind nicht die besten Spieler, die sind nur die Spieler, die treu sind an dem Regime und dass die würden, also ein paar Leute haben gesagt, ja, ich würde versuchen, irgendwas reinzuschmuggeln, ein T-Shirt, eine Flagge oder irgendwas, wo die Team soll, laut der Sportminister in Iran, der Feld verlassen, wenn sowas passiert. Insofern, wir würden sehen, es ist das erste Mal, dass dass was passiert, dass eine Mannschaft von einem Land, der in direkt laufender Konflikt ist, mit der Gastgeberland spielt in dieser Gastgeberland.
Ne? Eine kuriose Konstellation und auf den Konflikt und diesen Krieg im Nahen Osten mit dem Iran kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz abschließend bei der Fußball-WM und jetzt dieser dann doch euphorisch gestarteten WM. Dennoch darf man nicht vergessen, auch wenn wir die Bilder von vielen amerikanischen Fans sehen, nach dem 4-1-Sieg, deine Mutter beispielsweise, du hast mit ihr telefoniert, hey, die WM geht los. Und sie sagte nur,
hä? Hä? Sie, also ja, nee, ich habe gefragt, ob sie sich freut über das Turnier. Und sie hat gesagt, ja, der Nix, ja, ich glaube, die sollen das gewinnen. Ich habe, nee, der WM, Mom. Ach so, wann findet das statt? Es fängt jetzt gleich an. Und in die USA, ah, echt? Das habe ich nicht gehört. Also, ja. was kann ich sagen? Es ist, wie man weiß, alle haben vielleicht gesehen die Bilder von die Knicks von New York und vielleicht ist meine Mutter nicht die Einzige. Es gibt auf jeden Fall Bilder von Fans in Washington, Fans in auch in New York, aber in New York die große Bandwidth, die ganze Energie von der Stadt über die letzten paar Wochen war Richtung Basketball und die New York Knicks.
Ja, das ist eben das, was wogegen der Fußball anzukämpfen hat und dass deine Mutter das, die wird es wahrscheinlich irgendwo in den Nachrichten gesehen haben, dass da was passiert, aber dass es jetzt losgeht, ist dann ja vorbeigegangen. Und so geht es, glaube ich, auch Millionen dennoch im Land. Aber wir wollen deswegen auch die Euphorie nicht ausblenden. Aber du sagst es, Jeff, das große Sportereignis in gewisser Weise am Wochenende war zum einen der Stanley Cup, das ist ein bisschen untergegangen. Die Carolina Hurricanes haben den gewonnen.
Das höre ich jetzt für das erste Mal.
Also Carolina, da hast du studiert, hey. Jeff. Ja.
Siehst du, es gibt einfach so viel, das jetzt passiert gleichzeitig. Ne?
Und in diesem sportverrückten Land, darauf ging ja auch unsere Doku, die ich mit Dominik Egizzi und Philipp Avonu gemacht habe, die vergangene Woche lief, darauf ja ein, die Bedeutung des Sports eben in den USA. Und aber das große Ereignis für die andere Stadt, in der du studiert hast, New York, in der du gelebt hast, die New York Knicks, das erste Mal seit 53 Jahren den Titel geholt. Und es ist natürlich, die Stadt war on fire. Die Stadt, die niemals schläft, hat mehrfach durchgefeiert. Und es brannten auch Busse und es gab auch ein paar Messerstechereien und einer ist in den Fuß geschossen worden. Also das, aber großenteils war es vor allem friedlich und gefeiert. Und wir hören mal kurz rein, wie das in den Straßen von New York geklungen hat.
Ja, muss ich sagen, alle meine Freunde in New York waren auch dabei, auf die Straßen, meine ich. Die Knicks haben gegen San Antonio in San Antonio gewonnen, aber die Straßen waren komplett voll. Ich glaube, entweder waren die in die Bars oder sobald der letzte Buzzer gegangen ist, sind alle rausgelaufen auf die Straße, einfach zusammen zu sein, dabei zu sein. Und ich habe auch gesehen, vielleicht habt manche von ihr auch gesehen, diese großer Fan von den Knicks, er heißt Anaf Hussein, ein 23 Jahre alter Knicks-Fan, und er hat eine kleine Chant, eine kleine Gedicht gemacht, das total viral geworden ist. My mayor is Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, Knicks in four. Also mein Bürgermeister ist Muslim, mein Bagel ist jüdisch, mein Christian Dior und Knicks in vier. Also, und dann, aber klar, die haben diese Spiel verloren in New York.
Wo Donald Trump dabei war.
Wo er da eingeschlafen ist. Und und dann kam, dieses Gedicht geht nicht mehr, er brauchte eine neue. Dann kam, my mayor ist, also ich sage das dann auf Deutsch, mein Bürgermeister ist noch Muslim, mein Bagel ist noch jüdisch, der Papst ist auf unserer Seite, Knicks in fünf, also the Pope's on our side, Knicks in five, also weil es gab ein Video von Fans bei der Vatikan mit Knicks Trikots und haben auch gefeiert, also the Pope's on our side, der Papst ist auf unserer Seite, also das ist total süß und man sieht das überall, wo Leute posten genau diese Gedichte oder haben das auf T-Shirts geprintet, also New York ist wirklich einfach euphorisch.
On fire. Mein Lieblingsbild waren diejenigen, die so diese Straßenhütchen, die so, wenn Baustellen sind und dann wird das so mit so Hütchen abgesteckt, die haben sich Leute einfach geschnappt und aufgesetzt als Hüte, weil die eben orange sind. Und das ist die Farbe orange und blau der Knicks. Ja, man muss dazu sagen, also diese Stadt hat natürlich auch große und berühmte Sportteams, die Giants sind mehrfach Super Bowl-Sieger gewesen im American Football. Die New York Yankees natürlich, also weltweit laufen alle mit diesen NY-Baseball-Kappen rum.
Die Baseball-Season ist noch unterwegs.
Genau, jetzt, also. Aber der Sport dieser Stadt ist Basketball. Wir haben für unseren Film, waren Philipp, Dominik und ich auch in Rucker Park in Harlem, diese Keimzelle des Street-Basketballs. Das hat so sehr mit dieser Street-Urban-Culture auch zu tun, vor allen Dingen auch African-American-Culture, aber daher kommt das eben. Und dass dieser Titel nach 53 Jahren so ersehnt war, das ist wirklich auch ein Politikum in gewisser Weise für diese Stadt, die ja in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen über Traumata zusammengekommen ist. 11. September natürlich zuvor erst, aber auch Hurricane Sandy. Covid hat in New York auch sehr gewütet, also die Pandemie. Insofern, da kam die Stadt dann immer zusammen und man hat so, this is New York, we stand together, wir sind zusammen gesehen. Aber dass es jetzt ein freudiges Ereignis gibt, um so gemeinsam zusammenzukommen und so zu feiern und ausgelassen, da die Hütte abzubrennen, buchstäblich. Und ich bin mal gespannt, wenn jetzt am Donnerstag es die große Parade gibt, die Knicks-Parade, ob da alles heil bleibt. Aber
wir haben schon gestern in New York die Parade, es war die jährliche Puerto Ricans-Parade und der Bürgermeister Zoran Mamdani war auch dabei. Es war schon euphorisch. Also es war eine Feier, eine Celebration von Puerto Rican-Kultur, aber auch dann auch dazu ein bisschen ein Vorfeier für die Knicks, könnte man auch sagen.
Genau, und deswegen kann man die Bedeutung dieser Meisterschaft eben gar nicht genug unterstreichen und deswegen wollten wir darauf auch eingehen, als eines der vielen Highlights aus sportlicher Sicht dieses Wochenendes. Aber damit kommen wir jetzt zu einem weiteren Ja, man muss es Sport nennen einerseits, muss aber man, es ist...
muss man wirklich, also...
nennen wir es mal Spektakel. Das Mixed Martial Arts Spektakel, der Käfigkampf auf dem Südrasen des Weißen Hauses anlässlich des 80. Geburtstags von Donald Trump.
Genau, Trump ist 80 geworden am 14. Juni, also er wollte groß feiern, er hat schon letztes Jahr seinen 79. Geburtstag gefeiert, das war zufällig auch der Geburtstag von der Army und hat damit eine große Militärparade, also mit Panzer und Soldaten in die Straße. Das hat auch 45 Millionen gekostet, zufällig an seinem Geburtstag. Also dieses Jahr allein für diese UFC-Fight, diese Käfig zu bauen, Sicherheit. Es gab einen Flyover-Flyby mit Kampfjets über der Weißen Haus, also Sicherheitsdienst. Also manche sagen, es kostet mehr als 60 Millionen, was Trump nennt Teil von der 250. Geburtstag von Amerika und deswegen zahlen die Taxpayers die Steuergeld dafür, aber es war wirklich hat mich erinnert an eine Kampf in einer Kolosseum. Also da war der Emperor saß dann da und hat beobachtet, als diese Kämpfer haben also gekämpft bis zum Tod. Also hier war nicht bis zum Tod, aber man ist dieser sogenannte Sport so brutal, dass man denkt so, also jemand wird das nicht überleben. Es ist wirklich unglaublich.
Ja, wie die Gladiatoren im alten Rom. Und so haben das auch viele Fans. Das waren ja Tausende auch dann, also vor dem Weißen Haus auch, die sich das angeguckt haben. Also im Inner Circle waren auch unheimlich viele Promis dabei, das komplette Kabinett. Gut, es war auch eine Geburtstagsfeier. Insofern war die ganze Familie von Trump dabei und alles und diese Inszenierung. Aber es waren auch von Mark Zuckerberg bis Alice, also eine ganze Menge Tech-Milliardäre da. Es ist wirklich aber auch so gefeiert worden als quasi nicht Brot und Spiele, sondern Blut und Spiele in gewisser Weise. Also vor allem Mixed Martial Arts, nochmal zur Erinnerung, ist eben eine Kampfsportart, die sehr viele verschiedene Kampfsportarten vereint und zusammenbringt, aber eben äußerst brutal, äußerst hart. Und es war vor allem, glaube ich, auch eine politische Inszenierung und kein Sportspektakel. Ja, also du hast da zwar den Sport da, aber es war auch eine Machtdemonstration und vor allen Dingen auch eine Selbstdarstellung. Also du hast dieses Weiße Haus als Kulisse, als Hintergrund mit den Säulen und diese, wie du sagtest, dieser Flyover, also Militär war präsent. Und das soll halt eben auch diese Stärke, diese auch Dominanz und Kontrolle symbolisieren. Ja, also ein gigantisches Medienereignis auch in den USA mit einer Menge Aufmerksamkeit. Lenkt natürlich auch von vielem ab, was vielleicht gerade nicht so läuft. Hohe Lebenshaltungspreise, reden wir ständig drüber, Krieg im Iran und all das. Aber eben, das ist so diese Inszenierung dieses Ganzen. Und wir haben in unserem Film, nicht weil ich immer ständig unseren Film, der noch in der ARD-Mediathek natürlich zu sehen ist, hinweisen möchte, aber diese Doku passt halt gerade so sehr in die Art und Weise, wie Trump Sport eben auch derzeit gerade nutzt. Und es geht vor allen Dingen, die Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl, ist nicht nur so ein Nebenprodukt, sondern ist der Hauptzweck. Und das ist ja das, was im alten Rom Brot und Spiele ja auch generiert haben. In gewisser Weise eine Ablenkung und diese kraftvolle, unkonventionelle Auftritt. Ja, also das ist die Vermischung von Amt und Entertainment.
Ja, es ist nicht das erste. Also Trump ist eine, also nicht regular, aber er war schon mehrmal bei einer Kampf. Und das ist auch, wie wir wissen, er will immer dabei sein mit Winners, mit die Leute, die gewinnen, mit dieser Stärke. Er will gesehen als ein starker Mann, besonders wenn also er gerade also 80 geworden ist. Er ist jetzt, als er in 2016 der Wahl gewonnen hat, war er damals die älteste US-Präsident gewählt zu werden mit 70. Also und dann kam Joe Biden. Joe Biden war älter, aber wenn Trump dann am Ende dieser Amtszeit ist, dann wird er auf jeden Fall die älteste Präsident der Vereinigten Staaten mit 82 Jahre. Also es ist wirklich vielleicht auch deswegen, dass er will immer diese Image, diese Bild von Stärke. Wenn man sieht in die letzte Zeit, wie er eingeschlafen ist bei Kabinetttermine oder bei der Knicks-Spiel. Alle jubeln, alle schreien und man sieht ihn eingeschlafen in seinen Chair. Also wir wissen, dass er in die letzte Zeit mehrmals zu Walter Reed Medical Center, so er hat mehr Medical
Checks. Du meinst, sorry, wenn ich unterbreche, mir kommt ein Wortspiel. Donald Trump ist bei den Knicks eingenickt?
Ah! Oh Gott.
Sorry.
Dad-Joke-Alarm
Nummer.
Okay, aber nicht okay. schlecht.
Nee,
nicht,
ne,
schlecht.
Ne,
ja? Also. Ja, nicht schlecht, ich gebe dir das. Also, aber gut, es gibt mehrere Überlegungen, ob er wirklich fit genug ist. In die letzte ABC-Ipsos-Umfrage, 60% von den Amerikanern, die gefragt wurden, haben gesagt, die glauben, dass er ist nicht mehr fit genug, diese Jobs zu machen. Also, achsig, allein mit 40 ist dieser Job, es ist Vollzeit, absolut. Mehr als Vollzeit, es ist 24 Stunden und das dann zu machen, es muss total belastend sein und viele machen sich jetzt Sorgen und vielleicht deswegen wollte er auch zeigen, er ist noch dabei, er ist noch, ne, hängt mit diese junge, starke Männer und wollte diese Association, diese Gedanken zu linken.
Ja, ich muss sagen, er ist immer noch fitter, wirkt er auch als Joe Biden. Dann auf wirkt jeden er, Fall. Ja, also er stolpert da jetzt nicht irgendwie durch die Gegend in dem Sinne. Aber klar, es ist schon unglaublich anstrengend, kraftzehrend und raubend. Und deswegen diese Inszenierung. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du da aufbringst, Jeff. Und er passt auch zu dem, was in unserem Film, den ich ständig wieder jetzt zitieren muss an dieser Stelle. Aber Philipp hat eben auch einen Politikwissenschaftler an der Pacific University in Portland in Oregon getroffen, Jules Boykoff, der genau das auf den Punkt bringt, warum Mixed Martial Arts so eben ein Faktor auch im Universum des Donald Trump ist. Hören wir mal kurz rein.
Das passt in vielerlei Hinsicht zu Trumps Image, sich als besonders maskuliner Männertyp darzustellen. UFC ist das perfekte Vehikel für seine Politik. Er kann hart sprechen wie ein UFC-Kämpfer. Er verkehrt mit Leuten, die tatsächlich hart sind und vermittelt so den Eindruck, dass er selbst hart ist. Die Männlichkeit der Athleten strahlt quasi auf ihn ab.
Ja, wie du sagst, diese Projektion eben von Stärke. Jetzt muss man dazu sagen, Donald Trump hat schon immer auch die Show, die rund um diese Wrestling-Kämpfe schon waren in den 80er, 90er Jahren. Da hat er ja auch mit WWF, war er auch Teil, ist er auch mal in den Ring gestiegen zur Show. Nur das ist halt in erster Linie Show. Hier wird auch tatsächlich brutal gekämpft und gab auch viel Kritik natürlich im Umfeld, dass das Weiße Haus auch dann für diese Inszenierung so genommen wird. Wir haben Fotos jetzt gesehen, wie die Kämpfer sich in den Gängen und in den Zimmern des Weißen Hauses warm machen, stretchen und irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie empfindest du das als auch Amerikanerin, das so zu nutzen für etwas, was man auch nicht vergessen darf? Es ist ja nach wie vor auch ein privates Unternehmen, dieses UFC, also dieses Ultimate Fighting Championship, Dana White, die Verbindung haben wir ja schon oft auch betont, die Donald Trump, Dana White hat ihn unterstützt, auch im Wahlkampf, ist bei einem Republican Convention aufgetreten für Trump, also das ist schon so eine Verquickung, wo es Fragezeichen gibt und Kritik.
Athleten waren schon fast immer eingeladen zum Weißen Haus, zum Beispiel ne, der Super Bowl-Gewinner oder olympische Athleten, die Gold geholt haben, waren dann oft eingeladen bei der Präsident als Ehrengäste. Und aber sowas als ein Privatunternehmen, also als eine besondere brutale Sport, nicht nur das, aber diese ganze Spektakel von diese auf Englisch also eine performative display of masculinity, also diese Männer im Kampf und so. Und dann dazu auch diese Frauen, die herumlaufen, ne, in einer Kostüm, das ist was, eine Superwoman, also diese kurze Rock mit dieser sehr tief plunging neckline, also es ist wirklich fast wie ein Badeanzug und läuft herum und als die was ist sie,
die nächsten Runde
Host keine
ja,
Ahnung
also
es ist alles auch, was ich finde, so eine männliche Fantasie, ne, also es ist wirklich das dann zu sehen auf der Garten vom Weißen Haus. Ich finde, ist respektlos. Es gehört nicht da. Es gehört nicht. Also am Ende gab es einen von diesen Kämpfer, der hat auch Michelle Obama beleidigt. Außerhalb nichts. Also er hat einfach am Ende einer Interview gesagt, oh ja, und übrigens, Michelle Obama ist ein Mann. Also wo dann alle haben gejubelt. Vor das Haus, wo sie früher als First Lady gewohnt hat. Und diese Typen haben alle dann gejubelt. Also ich finde, das war wirklich so unterirdisch, so unglaublich. Aber diese ganze Szene, das ist eine Sport oder ein Spektakel, wo viele von die Zuschauer sind, junge Männer, die würden solche Witze lustig finden. Die sind also eine besondere Gruppe Leute, wo Trump hat auch, also glaube ich, denkt, dass er hat teilweise vielleicht gewonnen wegen ihrer Unterstützung. Die sind viel mega treue Fans, die sind junge Männer, die sind viel, waren auch dabei bei der 6. Januar. Es ist eine Gruppe Leute, die sehen sich als Opfer und sehen Trump als jemand, der ist ein Beispiel für was, ja, was kann wirklich America great again machen wieder. Also insofern, das war, nee, also glaube ich nicht, dass der Weißen Haus der richtige Ort für das war.
Na, die typische institutionelle Zurückhaltung, nenne ich es mal, die auch vom Weißen Haus als überparteilich, wenn man so will, natürlich als Vertreter einer Partei, aber doch als Präsident für alle Amerikaner gelten sollte. Ja, die weicht hier komplett der politischen Symbolik, die Trump da ja rausposaunt geradezu. Das ist ja nicht mehr subtil, sondern das ist ja voll auf die 12, buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt könnte man aber natürlich gleichzeitig auch sagen, Moment mal, es ist sein Geburtstag, das ist sein Wohnort, sein Haus für die 4 Jahre, die er da im Amt gewählt ist. Er kann sich das wünschen.
Und er kann sich dann das wünschen.
Und auch die und Obamas, auch andere Präsidenten ja, haben private
haben
Feiern.
Privatparty, aber die haben dann auch selber dafür bezahlt. Die haben nicht 60 Millionen von Steuerbezahler Geld genommen für ein Flyover, für der Bau von diese Käfig, für Sicherheit und so weiter. Also das ist wirklich, und dann er hat das, wie gesagt, könnte das machen, weil er hat das Teil von diese Americas Geburtstag genannt. Aber das finde ich wirklich, ist auch eine Art, das so typisch Trump ist, so das Steuergeld zu benutzen für seine eigene Privat- oder sein Ego-Projekte, ob das eine Arc de Trump ist, das er bauen will, oder diese neue Ballzahl, wo er hat gesagt, also das wird nichts kosten und jetzt fragt Kongress für 1 Milliarde. Also die sind diese Ego-Projekte, diese Ehre an Trump und wir dann bezahlen dafür. Das ist unglaublich.
Naja, aber es wurden auch die Vereinigten Staaten von Amerika gefeiert, 250 Jahre damit. Das ist doch quasi ein
Das ist nicht der Art und Weise, die ich entscheiden würde, das Land zu feiern, aber gut.
Na, es stand sogar mal kurz im Raum, ob man diesen Kampf nicht am 4. Juli stattfinden lassen würde, also direkt am Geburtstag der USA. Das ist dann im letzten Moment irgendwie abgewendet worden und deswegen hat man sich dann auf Trumps Geburtstag dann zurückgezogen. Wie gesagt, ist die Vermischung zwischen dem Privaten und dem Institutionellen oder dem Amt. Und gleichzeitig, ich wollte es aber eben nur erwähnt haben, dass auch ein Barack Obama Privatkonzerte von Bruce Springsteen im Weißen Haus hatte.
Kann
oder
man
von,
auch machen, ja.
Ja. Wenn man und das selbst. War alles privat bezahlt, sagst du?
Ja, das war privat bezahlt.
Ja, graue Ära. Naja, auf jeden Fall, das war eindeutig nicht im Versteckten oder im Privaten, sondern das war ein On-Full-Display für alle Welt zu sehen. Und das war auch der Zweck der ganzen Geschichte. Ich glaube, ja, ob es Trumps Sache gedient hat, das bleibt dann abzuwarten, denn die Kritik und die Klagen auch, die waren da doch auch gewaltig, ob dieses in dieser Inszenierung. Aber naja, es ist auch jetzt mit dieser Geburtstagsfeier vorbei. Deswegen schauen wir auf die Entwicklung, die es noch gab zu seinem Geburtstag. Nämlich, das hat er sich, glaube ich, auch gewünscht, dass er zu seinem 80. einen, tja, wie soll man es nennen, ein Deal, ein Rahmenabkommen oder einen Fortschritt in gewisser Weise in den Verhandlungen mit dem Iran verkünden konnte. Und wir haben sogar etwas länger überlegt, Jeff, ob wir überhaupt darauf eingehen, weil wir das Gefühl haben, naja, außer dass es alle jetzt verkünden, hat sich irgendwie nicht viel verändert zu dem, was in den Tagen davor verkündet wurde oder ein Waffenstillstand, der ja eh schon gilt. Und die Bedingungen, die das wieder zusammenkrachen lassen könnten, die sind ja auch noch nach wie vor gegeben, könnte jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, weil sobald einer wieder irgendeine Rakete abfeuert, ist alles wieder für die Katze, wie man sagen würde im Deutschen.
Ja. Wie häufig ist das passiert in den letzten paar Wochen? Also Trump ankündigt, wir sind nah an einem Deal oder wir haben einen Deal. Die treffen die Iraner in Pakistan, die sitzen zusammen am Tisch oder die Iraner kommen gar nicht. Also und oder die sagen, es ist ein Waffenstillstand und dann geht irgendwas los. Dann attacken Iran ein Schiff in der Straße oder die an einer US-Militärbasis. Also, und dann fängt das von wieder an. Oder es ist still und dann attackiert Israel Libanon. Also insofern, es ist wirklich, man will es glauben. Ich glaube, alle würden so gern einen Waffenstillstand und ein langfristiges Friedensabkommen sehen. Aber mindestens, wenn die letzten paar Wochen eine Indikation sind, dann wird das nicht der Fall sein. Also ich warte, bis die letzte Schuh runterfällt, wie wir sagen. Also
was sagt man?
Wait for the shoe to fall. Also
echt, das habe ich noch nie gehört.
Ja, nein, also dass es wieder losgeht. Also es ist klar, Trump will, dass die Straßen von Hormuz offen ist. Und wenn er das ankündigt, dann kommen die Preise für Sprit runter.
In der Nacht schon.
Die Märkte boomen. Die Ölpreise, boomen.
Genau. Die Stockmarkets, die Börse in Asien hochgegangen.
Und es ist auch irgendwas Besonderes in Asien, wo das ein besonderes Problem ist. Es ist, alle warten und hoffen, weil es ist schon dire, schon wirklich, wirklich schwierig. Aber es wird in einer kurzen Zeit viel, viel schwieriger, wenn diese Tankers nicht so weitermachen können und weiter liefern können. Ja. Also, und das ist der Hauptpriorität. Obwohl Trump hat schon mehrmals gesagt, dass die wirtschaftlichen Probleme von Amerikanern sind egal. Hauptsache, er will, dass Iran kein Atomwaffen hat. Also jetzt sehen wir, okay, das ist nicht der Fall, weil jetzt ist für ihn die Priorität die Straßen von Hormuz und in diesem Deal, es gibt kein Wort. Also die machen weiter mit Diskussion, aber bis jetzt, es gibt nichts in diesem Deal, das hat mit dem Atomprogramm zu tun.
Naja, es ist ja kurios, dass man sagt, wir haben eine Einigung, aber sie wird erst am Freitag unterzeichnet überhaupt, weil man bis dahin irgendwie Minen in der Straße von Hormuz räumen möchte, etc. etc. Kann ja auch alles sein. Dann unterschreibt man quasi die Absichtserklärung, dass man weiter verhandeln will und hat alle strittigen Punkte, die bislang immer auf dem Weg zu einer Einigung lagen, ausgeschlossen. Das Raketenprogramm, die Unterstützung des Irans für Gruppen wie die Hisbollah, die Frage, was passiert mit dem angereicherten Uran überhaupt. All das wird erstmal ausgespart, das vertagt man auf einen 60-Tage-Zeitraum. Ja, und was dann, worauf hat man sich dann geeinigt? Also, wie gesagt, es sind so viele Fragezeichen, deswegen sind wir so ein bisschen, dennoch reden wir jetzt darüber, weil es auch alle Welt jetzt diskutiert, aber
es ist ein bisschen Déjà-vu, ne? Wir haben das auch mit der Handelssituation gesehen, auch mit den Tariffs und von Trump und jetzt habt ihr noch 90 Tage oder jetzt, also ihr wird, wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr 50% auf alles innerhalb die nächsten 24 Stunden. Also seine Art Deal machen ist immer, wie wir schon mehrmals gesagt haben, total chaotisch und vielleicht auch ein Teil von seiner Strategie. Also dass Leute verwirrt sind, Leute wissen nicht, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall, diese Strategie ist sehr unbeliebt in Israel. Die sind total, wie man sieht, egal auf welcher Seite der politische Spektrum man ist, in Israel unzufrieden mit diesem Deal.
Das ist nämlich genau die Frage, denn die Iraner haben es zur Bedingung gemacht, dass auch dort keine Kampfhandlungen mehr stattfinden und Israel hat gesagt, das wollen wir mal sehen. Also ich glaube nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt für uns bindend, sondern sobald da wieder eine Rakete von der Hisbollah Richtung Israel fliegen sollte, all gloves come off oder all bets are off, sagt man, ne? Dann ist alles wieder bei null. Weshalb das so, es ist fast schon kurios, dass das so von Trump auch gefeiert wird, weil wir, also andererseits, dass er das feiert, ist klar und er es verkauft, er wollte es auch zu seinem Geburtstag so verkaufen wollen, aber bleibt genauso wackelig. Und dieser 14-Punkte-Plan, von dem jetzt in Medien die Rede ist, denn sehr viel ist ja noch nicht rausgekommen, auf was man sich da geeinigt hatte, obwohl es eben jetzt der Iran wohl auch so bestätigt hat und auch natürlich der Vermittler Pakistan hat es auch so verkündet, aber in diesen 14 Punkten, habe ich jetzt gelesen, soll die Rede sein, dass die USA im Prinzip und Israel für den Wiederaufbau mit zig Milliarden verantwortlich sein sollen im Iran, wo ich sage, okay, das möchte ich mal sehen, wie wer das verkaufen möchte. Und
Es ist ein Wunschkonzert, wie man sagt, von Iran, dass man kann kaum glauben, dass die können sich einigen über diese Punkte. Also, aber Iran weiß, dass die sind in eine stärkere Position jetzt, allein wegen der Straße von Hormuz. Also die haben Interesse tatsächlich in, also die Straße zu öffnen auch, weil die wollen, dass ihre Schiffe auch rausgehen können. Die haben auch Interesse in einer Diskussion über Sanktionen und das trifft ihre Wirtschaft ganz, ganz doll. Aber wir sehen jetzt, dass die haben einen Hebel jetzt, dass die benutzen können, wo sie eigentlich stärker aussehen als vor ein paar Monaten.
Ja, und der Verdacht, den wir auch in früheren Folgen schon mal aufgegriffen haben, ist, dass es letztlich auf etwas hinauslaufen wird, was mehr oder weniger wie das Atomabkommen aussehen wird, das wir schon hatten. Wo Trump auch gesagt hat, da kriegt der Iran schlechter Deal, er spült das Milliarden und eingefrorene Gelder werden da freigelassen, Sanktionen werden geliftet, das dient nur dem Iran. Aber das scheint jetzt der einzige Weg auch für Trump zu sein, da hinzukommen und für etwas, das es vorher, auch das haben wir schon öfter mal gesagt, schon gab, nämlich einen freien Seeweg über die Straße von Hormuz. Wenn das ist quasi das Erreichen eines Ziels, das ohne diesen Krieg nicht weg gewesen wäre. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, eben was das betrifft. Vielleicht täuschen wir uns auch und am Freitag wird da was unterzeichnet und dann gibt es Verhandlungen, was ja sowieso besser ist, auf jeden Fall als alles andere. Also, dass überhaupt da geredet wird, alles prima, aber.
Aber wenn Israel hat auch kein Interesse in diese Deal und die fangen wieder an, Libanon zu attackieren, dann wird wahrscheinlich auch wieder eine Pause.
Also ich glaube zumindest diese Bromance, wenn wir es mal nennen wollen, zwischen Trump und Benjamin Netanyahu, die steht gerade sehr unter Druck, glaube ich. Das
leicht gesagt, ja, also sehr. Also Netanyahu ist, wie gesagt, also es gibt popular opinion, also die Meinung von Israelis, also kommen und gehen Wellen, das hängt an, wer man fragt, vielleicht an der Situation, aber das ist auf jeden Fall across the board für alle. Niemand glaubt in diese Deal, niemand ist zufrieden mit dieser sogenannte Deal und das wird für Netanyahu ein Problem sein.
Kommen wir damit zum Schluss dieser Folge. Wie gesagt, vollgepackt mit verschiedenen Themen, aber wir wollten zumindest nochmal erwähnt haben, was auch noch passiert ist, auch schon fast wieder untergegangen in den vergangenen Tagen. Aber vergangenen Freitag, ja im Prinzip der größte Börsengang der Geschichte und mit Elon Musk und seinem Unternehmen SpaceX haben wir den ersten Billionär. Trillionaire würde man im Englischen
auf
sagen.
Englisch. Auf genau. Englisch. Also deswegen, es klingt krasser auf Englisch mit Trillionaire. Weil wenn du sagst Billionär, dann denke ich an Billionaire. Und das ist er nicht, weil wir haben schon Billionaires, aber auf Englisch Trillionaire ist wirklich krass. Eine 1000 Billion. 1000 Billion.
Ja, 1000 Milliarden.
Es ist wirklich
Also irre, unvorstellbar und auch der Hype darum, das darf man nicht vergessen, für ein Unternehmen, das minus 5 Milliarden Dollar Umsatz hat, also das defizitär ist, dass ein paar gewinnbringende Sparten, da die Satelliten von Starlink, aber auch mit diesem Raumprogramm und auch das ist eine Wette auf die Zukunft, ein Versprechen. Mhm. Gut, das ist Börse sowieso, aber wie das eingestiegen ist, plus 19% gleich eine Bewertung von 1,8 Billionen, jetzt im Deutschen Billionen Dollar. Das ist wirklich spektakulär einerseits, aber es ist wirklich, also ich bin jetzt auch kein Börsenguru in dem Sinne, aber man hat große Fragezeichen und klar, wenn da so eine Frenzy, würde man sagen, also wenn alle so im Aktienblutrausch sind und alle wollen dabei sein und die Party nicht verpassen, dann erklärt sich das ja auch. Es ist ja hauptsächlich Psychologie an der Börse, aber also wenn man sich überlegt, dass das Ziel dann irgendwie die Besiedlung des Mars ist, ja, dann denke ich, okay, ob wir das noch erleben, ja, vielleicht eines Tages, aber das ist schon erstaunlich und Elon Musk behält ja nach wie vor, glaube ich, 80% der Rechte. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt ein öffentliches Unternehmen groß geworden ist, wo man als Aktionär jetzt da groß mitbestimmen kann, sondern es ist auch sehr, sehr restriktiv nach wie vor, aber es spült natürlich eine Menge Geld rein. Es hat Hunderte von Angestellten von SpaceX zu Multimillionären gemacht, zu sehr reichen Männern, auch im Umkreis des Trump-Universums, nenne ich es mal, hat es auch sehr viele Menschen reich gemacht. Steve Witkoff zum Beispiel, Trumps Chefunterhändler für alles Mögliche auf diesem Planeten, auch sehr investiert. Und wenn man sich gleichzeitig überlegt, dass SpaceX ja auch sehr abhängig einerseits, aber gleichzeitig auch die Regierung abhängig von den Raketen ist, also dass da Regierungsaufträge dahinter stecken, dann ist das natürlich ein immenser Interessenskonflikt, der da auch besteht. Das ist schon kurios und dennoch sehen wir, auch in diesem Bereich sind die USA bei allen Abgesängen, die es immer wieder gibt und auch den Untergang vielleicht oder Zenit überschritten zumindest dieses Landes. Aber was all diese Dinge betrifft, Innovation und von KI haben wir noch jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber was das eben betrifft, Weltraum, da sind die Amerikaner offenbar nach wie vor weit vorne mit SpaceX. Und jetzt kommen diese KI-Unternehmen auch demnächst an die Börse. Also das ist schon mindblowing.
Deswegen wollen so viele Leute dabei sein. Ne? Also die haben innerhalb dieser ersten Tag 75 Milliarden Dollar reingeholt. Also viele sagen, das ist overvalued, das ist mehr, es ist nicht so wertvoll, als was man bezahlt, wie du sagtest. Also die haben eigentlich Debt, die haben Schulden.
Defizitär,
also,
ja.
Es ist eine Wette. Und man muss auch erinnern, das ist nur ein von seinen Unternehmen. Er hat auch Tesla. Also alle wollen investieren in der Zukunft. Das ist ein Risiko, aber wenn man sieht, was er geschafft hat, wenn man sieht diese Raketen, und wie es, man kann das beobachten, man will, und Musk selber, obwohl er war mit Trump politisch involviert. Manche dachten, er war ein total Verrückter, als er auf die Bühne gehüpft hat mit Trump und dann durch Doge, als er versucht hatte, Geld zu sparen, dass dieser Plan ist durch den Fenster gegangen. Ne?
Aus dem Fenster raus, würde man sagen.
Oh, okay.
Rausgeflogen.
Also Elon hat dann seine Abenteuer mit der Regierung dann aufgegeben. Also man weiß hier in Deutschland auch, Leute haben Tesla boykottiert. Es war problematisch für seine Geschäfte und er hat sich zurückgezogen, also weiter zu arbeiten. Und jetzt Regierung war nicht seine Stärke, aber seine Geschäfte sind unglaublich erfolgreich bis jetzt oder mindestens mit dieser Eröffnung. Und
genau, denn erfolgreich, da will ich ein Fragezeichen dran setzen, denn er verbrennt unheimlich viel Geld und viele dieser Milliarden auf der Jagd nach dem großen KI-Durchbruch. Ne? Also da stecken gerade alle unheimlich viel Geld rein, weil du so viel Rechenpower brauchst, so viele Kühlzentren oder Rechenzentren und all diese Dinge. Das ist auch die große Frage. Ich glaube, darauf läuft es auch hinaus, aber das ist ein Wettlauf und der findet eben vor allem in den USA statt derzeit, was das betrifft. Und
KI ist der Zukunft, ne? Und Musk hat auch von dieser Data Center, da hat gesagt, dass er können Data Centers in die Weltall bauen oder hat auch von Mondhotellen gesprochen. Also das ist irgendwas. Amerikaner sind auch total heiß auf alles, was geht um die Weltall. Wir haben schon, ich auch. Ich meine,
wollte gerade sagen, hier sitzen Amerikaner vor mir, die heiß auf die, All ist.
Ja, alles beobachtet hat mit Artemis 2 und die Mondmission. Also insofern diese Fantasie, dass er hat. Also das ist irgendwas, das captures the imagination, wie wir sagen. Also diese Fantasie ist irgendwas, dass wenn man an der Zukunft denkt, also denkt man an. Gab es diese Show hier in Deutschland, The Jetsons? Es war ein Trick.
Ein Zeichentrickfilm.
Ja,
gab es, glaube ich, schon.
Und eine Familie, vierköpfige Familie, die wohnen da irgendwo in Weltall.
Sehr 60er Jahre.
Ja. Genau. Also das war immer die Idee. Also irgendwann, wir würden leben auf dem Mond oder wir gehen nach Mars oder wir. Also insofern, das ist irgendwas, das wo alle die Augen aufmachen und träumen mit ein bisschen.
Ja, aber auch da muss man ein bisschen wachrütteln an der einen oder anderen Stelle, eben was diesen SpaceX-Hype betrifft und auch die Pläne, die es hat. Aber wie gesagt, es ist etwas, was in den USA gerade stattfindet. Und die Welt ist da in gewisser Weise auch fasziniert von. Muss man bei aller Kritik, die es gibt, bei allen Fragezeichen, die es dazu gibt, eben auch doch anerkennen oder zumindest wertschätzen. Damit würde ich sagen, haben wir eine Menge Punkte abgedeckt. Kommen wir mal wieder zu irdischen Themen wie Sport und Fußball zurück, um diese Folge zu klammern in gewisser Weise. Die Fußball-Weltmeisterschaft geht in die erste volle Woche und auch das, glaube ich, wird dann für mehr Aufmerksamkeit jetzt, wo die NBA-Finals vorbei sind, die NHL-Finals vorbei sind und dieser MMA-Fight, den wir in dieser Folge ausführlich besprochen haben, also dieser Käfigkampfabend im Weißen Haus, wo das jetzt vorbei ist, wird sich vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit wieder auf die Fußball-Weltmeisterschaft richten und konzentrieren. Bin mal sehr gespannt auf das Iran-Spiel.
Heute Abend.
Ja, und die weiteren Episoden. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf die kommenden Spiele. Jeff, nach der ersten Runde, dein Tipp, wie weit kommen die USA?
Du, ich glaube, die überleben diese Gruppenphase. Und ich bin überrascht. Also die sehen gut aus. Also ich hoffe, dass beide meine Mannschaften kommen weiter. Und aber ich tippe auf jeden Fall weiter nach die Gruppenstage würden die.
Na gut, das ist bei diesem Turnier ja auch nicht so schwer. Das wird auch der deutschen Mannschaft gelingen.
Aber für die USA war das nicht immer also sicher in die vergangenen Jahre. Insofern, ich habe das Gefühl, dieses Jahr sieht der Mannschaft
höchster
gut aus.
WM-Sieg aller Zeiten bislang für die USA. Die Deutschen haben es nicht ganz getoppt, aber 7-1 ist ja ein Ergebnis, das wir noch aus guter Erinnerung haben bei der Weltmeisterschaft, die wir in den USA erlebt haben 2014. Das haben wir im ARD-Studio geguckt, das 7-1 gegen Brasilien. Ne?
Ja, also ich dachte immer, das war ein Instant Replay. Also, dass die haben einfach so das wieder gezeigt. Erinnern
wir uns gerne zurück und freuen uns auf viele Momente bei diesem Turnier, vielleicht ja in ähnlicher Höhe. Mal gucken. Es wird ein steiniger Weg, ganz so leicht wie gegen Curaçao wird es nicht. Aber ich habe mich auch sehr gefreut, wie sehr die sich gefreut haben über dieses eine Tor allein. Das war auch
das war
ein tolles
so toll.
Tor.
Die sahen aus, wie die haben das Spiel gewonnen. Ja. Es war so schön. Ja. Ich freue mich auch, dass die mindestens ein Tor geschossen haben. Es wäre toll, wenn die vielleicht
wir drücken Curaçao die Daumen für die nächsten Gruppenspiele. Für die heutige Folge von Amerika, wir müssen reden, war es das aber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir noch folgenden Hinweis für euch. Ich habe in dieser Folge ja mehrfach auf unsere Doku Spielfeld der Macht hingewiesen und abschließend kann ich nicht drum herum, noch einmal darauf hinzuweisen, denn es geht darum, wenn ihr noch tiefer in die Hintergründe des Sports eintauchen wollt, dann hört doch mal gerne rein in den Podcast Sport Insight. In der aktuellen Folge geht es nämlich um unsere TV-Doku Spielfeld der Macht über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Aber welche Rolle Donald Trump dabei eben spielt, was das für die Menschen vor Ort bedeutet und welchen Platz der Fußball in diesem System auch hat, darüber spricht mein Co-Host Philipp Avunu in dieser Folge. Hört mal rein, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei ARD Sounds.